Okay, jetzt kann ich laut und verständlich sagen, was ich auf dem Herzen habe für heute Morgen. Und das ist richtig gut. Meine Frau und ich, wir freuen uns wieder sehr, hier zu sein. Wir haben bei uns in der Gemeinde diese Tage zusammengesessen im Seniorenkreis und über Segenslinien geredet. Also wo Gott einen Segen in unser Leben gegeben hat, der uns richtig gut getan hat, der heilsam war, der wirklich, wirklich unser Leben bereichert hat. Und ich habe dann die Geschichte erzählt, wie ich hier hingekommen bin. In einer ganz schwierigen Zeit, wie Gott das eingefädelt hat, auf Wegen, die ich mir selber hätte nicht irgendwie besser malen können. Und habe gesagt, ich hatte dann eine Gemeinschaft von Menschen, die ich genau da brauchte, wo ich nicht mehr konnte. So eine Segenslinie. Also ihr seid hier eine Segenslinie. Aber das nicht nur für mich, für viele, das wisst ihr schon. Genau. Und ich habe ganz herzliche Grüße auch mitgebracht von der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Rinteln, wo wir im Moment unterwegs sind, Sarah und ich, wo ich Pastor sein darf. Seid ganz lieb gegrüßt. Die sind jetzt auch mit dem Gottesdienst unterwegs am Start heute Morgen. Genau. So, und jetzt lese ich uns den Predigttext für heute Morgen vor. Aus dem Markus-Evangelium 2, 1 bis 12. Eines Tages kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen, deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, oh, vielen Dank, das ist super, zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrten, die dabei saßen, dachten, wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung, nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, warum macht ihr euch in eurem Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf Erden die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte, bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Soweit der Bibeltext. Da werden wir uns heute dran langhangeln. Aber ich starte mal in die Predigt mit zwei Fragen. Was war das Verrückteste, was ihr je in eurem Leben gemacht habt? Das Verrückteste. So. Ja, mir ging das auch so. Ich habe gesagt, ich bin eigentlich nicht so, ich komme aus Ostwestfalen, wir haben es nicht so mit verrückt sein. Wir sind eher so gleichbleibend temperiert, wir machen nicht so verrückte Sachen. Aber ich habe mich dann zurückerinnert, als Kind habe ich mal versucht, über dem Wasser zu gehen. Auf einem Teich, da lagen irgendwie so Holztüren drin, also mit Zargen Holztüren drin. Und mein Freund und ich, mein Kumpel und ich, wir haben gedacht, wir laufen da mal rüber ans andere Ufer. Das ging auf der ersten Tür auch gut, aber bei der zweiten, die Tür war offen, also die war nicht abgeschlossen, so wie die erste, die war nicht fest, sondern die war in der Zarge auf quasi, das wussten wir aber nicht. Und ich bin da drauf und dann zack, weg, nichts über dem Wasser gehen. Das war verrückt. Ich habe mich auch daran erinnert, was wir in meiner Jugendzeit an verrückten Sachen gemacht haben. Wir haben nächtelang durchgebetet, als junge Christen. Wir waren so feurig, wir haben gesagt, wir müssen für den Herrn, für Leute beten. Wir müssen an sie denken, wir müssen sie im Gebet vor Gott bewegen. Wir haben auch so verrückte Sachen gemacht. Wir sind in die Fußgängerzone gegangen, so vor Kneipen, so vor Jugendkneipen und haben Leute zu unserer Teestube eingeladen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich das heute noch traue, keine Ahnung. Aber damals waren wir so, wir sind losmarschiert mit Traktaten in der Hand und haben Menschen zu Jesus eingeladen. Verrückt. Warum nicht? Eigentlich, so verrückt ist es auch wieder nicht, Könnte man mal wieder machen eigentlich, So. Eine zweite Frage habe ich für uns. Ihr habt wahrscheinlich alle, die meisten haben alle ein Handy oder so, ihr wisst, was ein Selfie ist, Ihr wisst, was ein Selfie ist. Mit wem würde Gott ein Selfie machen? Habt ihr euch denn mal die Frage gestellt, mit wem würde Gott ein Selfie machen? Mit allen Christen, ja, ich habe auch so überlegt, vielleicht so mit dem Oberchristen hier, mit dem Papst, ne? Oder dem Oberhaupt der Orthodoxen. Ich habe gedacht, ich habe jetzt ein paar Predigten gesehen vom Präses vom BFP, ne? Vielleicht mit dem Friedhelm Holthus, keine Ahnung, oder mit dem Chef von Foursquare in Deutschland. Vielleicht auch mit Leuten, die sich für Frieden einsetzen, vielleicht mit den wichtigen Leuten dieser Welt, vielleicht würde er ins Weiße Haus gehen. Man weiß es nicht. Könnte auch sein, dass er das nicht machen würde. Wäre möglich. Was denkt ihr, mit wem würde Gott ein Selfie machen? Bewahrt diese Frage mal im Hinterkopf. Ich habe da ein paar Kandidaten, die ich euch nachher gerne vorstellen würde. So, und jetzt gehen wir nochmal in den Text rein, in die ersten beiden Verse. Markus 2, 1 bis 2. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Im Text hier, in diesem Bibeltext aus dem Markus-Evangelium, geht es erst um einen Hauptschauplatz. Jesus, der Sohn Gottes, kommt von einer Wanderung zurück, er war unterwegs. Und er ist zurück in seiner Lieblingsstadt, Kapernaum. Ne? Genau. Für euch ist eure Lieblingsstadt Diepholz, für Jesus war das Kapernaum. Ne? So. Genau. Dieser Ort ist so etwas wie seine operative Basis. Während seines ganzen Wirkens in der Region von Galiläa war das immer wieder so die Basis, von der er ausging. Und wir haben in dem Text gehört, dass er nach Kapernaum zurückgekommen ist, angekommen ist. Das macht ganz schnell die Runde. So Zeichen und Wunder von einem Menschen, von Jesus, das spricht sich halt rum. Und in dem Haus, wo er untergekommen ist, wird es bald so voll, dass nicht mal mehr so draußen vor der Tür Platz ist. Nicht mal ein Stehplatz. Und es passiert, was wir uns in unseren Kirchen und in unseren Gemeinden eigentlich sehnlich wünschen würden. Ne? Stellt euch mal vor heute, also super, dass ihr da seid, ne? Also mir ging es so ein bisschen wie Dieter heute Morgen. Ich dachte, ja, 4, 5 vielleicht, 6, 7. Man weiß es nicht so genau. Ne? Die werden wahrscheinlich alle nicht da sein, die sind alle unterwegs. Aber ich habe gesagt, ich freue mich trotzdem, ne? Hier heute Gemeinschaft zu haben, mit euch zusammen zu sein. Und dann sind wir ja doch ein paar mehr. Ne? Das ist ja echt cool. Genau. Aber da war das so, dass es proppevoll war. Und das wünschen wir ja uns. Ne? Also hier bei uns geht ja auch noch was. Ne? Geht ja was. So. Stellt euch mal vor, das wäre so voll, dass selbst draußen die Leute stehen würden. Ne? So, das wäre schon klasse. Ich weiß, in der Zeit, als ich hier gearbeitet habe, haben wir mal davon überlegt, ob wir da oben so eine Tribüne aufbauen. Ne? Also so ne? Gibt es ja in manchen Kirchen, wo man dann... das wäre super, wenn es so voll würde. Vielleicht wussten sie, dass sie, wenn sie zu Jesus kommen, nach Kapernaum Gott begegnen würden. Dass er ein Wort für sie hat, Worte des Lebens, die sie echt bewegen. Und vielleicht haben sie auch gedacht, vielleicht gibt es auch ein echtes Wunder. So. Und ich habe mir gedacht, gehen wir noch mit so einer Erwartung dahin? Also in Gottesdienst? Ne? So. Also ich merke so, ich bin ja so Berufschrist. Ne? So, ich gehe ganz oft dahin, weil ich halt muss. Ne? Man macht das ja. Ist meine Arbeit. Ne? Aber gehe ich noch mit der Erwartung dahin, dass Gott zu mir redet? Dass Gott wirklich zu mir spricht, ganz konkret, ein Wort für mich hat, für meine Lebenssituation. Gehe ich mit der Erwartung dahin so, dass ein Wunder passiert, dass echt was passiert, ne? Dass Heilung passiert, dass Veränderung passiert, dass das was Neues aufbricht. Und ich bin manchmal da so nicht so, ne? Dass ich nicht so die Erwartungen habe. Ne? Aber wir dürfen das erwarten. Wenn wir das mit Jesus zu tun haben, kann das immer passieren. Auf alle Fälle nutzt Jesus die Gunst der Stunde, es sind ganz viele Leute da und er sagt ihnen Gottes Wort. Er sagt ihnen nicht Menschenwort, sondern da steht ganz genau, er sagt ihnen das Wort Gottes. Und alle hörten ganz gespannt zu. Und dann kommen wir zu einem Nebenschauplatz. 4 Männer und eine schwere Matte und ein abgedecktes Dach. Da kamen 4 Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Genau, ein Nebenschauplatz wird jetzt eröffnet hier in der Geschichte im Markus-Evangelium. Es geht um 4 Männer und einen Gelähmten auf einer Matte. Und gucken wir uns mal diesen Mann auf der Matte an, auf dieser schweren Matte. Ihm war die Fähigkeit genommen, sich zu bewegen, vielleicht von Geburt an. Er kann nicht für seinen Lebensunterhalt sorgen, weil er nicht arbeiten kann, er ist gelähmt. Der Zugang zu menschlicher Gemeinschaft ist eingeschränkt. Der kann nicht einfach sagen, oh, ich treffe mich heute mal mit meinen Kumpels in der Kneipe und trinke ein Bierchen, das war nicht möglich. Er konnte einfach nicht los. Vielleicht träumt er manchmal davon auf seiner Matte, wie es wäre, gehen zu können, laufen zu können oder sogar rennen zu können. Wie es wäre, wenn er eine gute Arbeit hätte, eine richtig gute Arbeit. Wie es wäre, wenn er verheiratet wäre und wie es wäre, mit seinen Kindern um die Wette zu laufen. Mit dem Kleinen, der hier so heute Morgen so gut am Start ist, mit dem um die Wette laufen. Das wäre schon, wovon er vielleicht geträumt hätte. Genau, Mattenträume. Und seine einzige Chance, als Gelähmter irgendwie über die Runden zu kommen, ist neben dem, was ihm seine Familie wahrscheinlich zugesteckt hat und Freunde ist, einfach zu betteln. So die Menschen, die bei uns in den Innenstädten so rumsitzen, das war er. Das wäre er gewesen. Und die meisten Menschen waren damals bitterarm. Die haben auch nicht einfach sowas gehabt, weiterzugeben. Betteln, vielleicht ein paar Münzen, die man ihm zuwarf auf seiner Matte. Gelähmt auf seiner Matte lag er in großer Schwäche und in großer Schwachheit. Nicht jeder von uns hat so eine Matte, so eine Krankheit, dass er nicht laufen kann, sich nicht bewegen kann. Wir haben ein bisschen was davon durchbuchstabiert im letzten Jahr, so durch die Rückenerkrankung meiner Frau. Wir wissen, wie das ist, meine Frau besonders, wie das ist, wenn man sich nicht richtig bewegen kann. Aber es gibt auch andere Dinge, die uns lähmen, Ich weiß nicht, wie euch das manchmal geht. Man wird morgens wach und der Kopf dreht sich schon irgendwie von Sorgen. Wir haben so eine Woche hinter uns, wo viele Sachen auf uns eingeströmt sind und wo ich gemerkt habe, sogar nachts bin ich wach geworden und ich habe mir schon Sorgen gemacht. Oder Angst kann einem lähmen. Mutlosigkeit, Befürchtungen. Da ist eine Not in unserem Leben. Da ist ein Leid. Da ist vielleicht eine Sucht. Da ist vielleicht eine Einsamkeit. Da ist vielleicht Neid. Oder Ärger, Zorn, Wut, Bitterkeit, all das kann einen ganz schön lähmen, innerlich. Und wir alle sind auch nicht immer stark, wenn wir ehrlich sind. Wir alle sind manchmal auch schwach, so geht es mir zumindest. Wir sind manchmal gelähmt und haben unsere Schwächen. Nochmal so eine Frage, einfach so zum Mitnehmen. Was ist deine größte Schwäche? Was ist deine größte Schwäche? Ich habe diese Woche so für mich drüber nachgedacht. Habe mal mein Leben angeguckt. Was sind deine größte Schwäche?
Meine Faulheit zu überwinden.
Ja. Bei mir ist es die Angst, Ich habe Angst. Genau. Ja. So ist das,
Das Wort zu leben, meine Frau, ich habe einfach keine Lust, aber es ist schlimm.
Willkommen im Club. Willkommen im Club. Es gab einen Vorteil für diesen Mann auf der Matte für unseren gelähmten Mann. Ein Vorteil in vierfacher Ausführung. Es werden vier Männer erwähnt. Vier Männer, die seine schwere Matte getragen haben. Die Gemeinschaft der Matte. Wer diese vier Männer sind, wird nicht genau erwähnt. Vielleicht sind es Familienangehörige, vielleicht sind es Freunde. Beides wäre sehr wertvoll. Da gab es eine belastbare Familienbeziehung, da gab es eine belastbare Freundschaft. Und das ist sehr wertvoll, wenn man Menschen, die krank sind, einfach die Treue hält, wirklich. Ich habe von Kranken gehört, die gesagt haben, wir sind alle von meiner Seite irgendwie abgehauen. Da kam keiner mit klar. So, ich bin irgendwie so echt alleine. Wirklich belastbar. Warum sage ich das so mit Gewissheit? Weil das Markus-Evangelium beschreibt, sie trugen den Gelähmten auf seiner Matte an den Ort, wo Jesus war. Und wir könnten jetzt mal so ein kleines Experiment machen. Wir wählen 5 Leute aus. Ich weiß nicht, ob wir hier eine Matte haben, aber einer wird sich auf die Matte setzen und 4 würden anpacken. Und dann würden wir sagen, jetzt geht mal, ich mache es mal nicht so weit. Ich habe erst gedacht, wir schicken die Leute nach Reden und zurück. Das ist aber ein bisschen weit wahrscheinlich. Oder nach Lemförde, ist auch weit. Wahrscheinlich würde schon irgendwie hier die Straße runter einfach sagen, komm, das ist viel zu schwer. Können wir nicht machen. Es steht nicht genau los, wo die Leute losmarschiert sind, aber auf alle Fälle war das nicht einfach, so einen Gelähmten zu tragen. Und trotzdem bringen sie ihren Mann da auf der Matte nach Kapernaum. Denn sie haben gehört, da ist Jesus unterwegs. Und Jesus ist irgendwie für aussichtslose Fälle zuständig. Der kann Wunder tun, der kann Menschen heilen. Und diese Sehnsucht, diesen Wunsch hatten sie für ihren Freund auf der Matte. Und sie haben die Idee, wir kommen einfach mit der Matte und wir legen diese Matte einfach zu Jesu Füßen. Und dann bitten wir ihn, dass er was tut, dass er Heilung bringt. Also auf, vier Ecken, vier Männer. Die Matte wird getragen im Glauben und in der Hoffnung auf Jesus. Und nach einem anstrengenden Fußmarsch, also sie werden ganz schön gepustet haben, kann ich mir ganz gut vorstellen, ne? So richtig einmal so. Dann kommen sie an das Haus und sehen, sogar der Platz vor dem Haus ist sowas von voll. Und sie hatten jetzt echt ein Problem, ne? Es war übervoll und plus es gab in diesem Haus durch die Menschen, die da irgendwie standen und saßen, es gab auch keine echte Willkommenskultur, ne? Da gab es nicht irgendwelche Leute, die Platz gemacht hätten und gesagt hätten, hey, komm, wir machen mal den Weg frei, wir sagen gerade mal Jesus Bescheid vielleicht, dass er rauskommt und sich um euch kümmert, ne, dass wir ihm sagen, unterbrich doch mal deine Predigt bitte, da draußen ist ein Gelähmter, der braucht deine Hilfe. Unsere vier und der Gelähmten stehen also vor verschlossenen Türen, richtig stark verschlossenen Türen. Und an der Stelle hätten sie jetzt sagen können, weiß nicht, wie es uns gegangen wäre, also wir haben jetzt echt alles probiert, ne, hätten zu ihrem Freund runtergeguckt, wir haben jetzt echt alles probiert, aber es klappt irgendwie nicht. Ne, wir kommen nicht durch. Und das wäre dann ganz schön frustig gewesen, den gleichen Weg zurück und ohne irgendwie ein Ergebnis. Aber unsere vier Männer sind echt, ich hätte jetzt fast gesagt, sehr entschlossen, wild entschlossen. Sie sind zu weit mit der Matte gelaufen, um jetzt einfach aufzugeben. Sie kommen nicht zur Tür, nicht durchs Fenster. Und da hat einer von denen die Idee, das ist so der Schlauste von allen, ne, so der mit den kreativen Ideen, der sagt, also lass uns einfach auf das Dach gehen. Da gibt es so Schwachstellen in jedem Dach, da, damals von den Häusern. Und wir nehmen mal Stroh und Lehm weg, das wird einfach weggeräumt, bis ein Loch groß genug ist. Und dann lassen wir unseren Freund einfach zu den Füßen von Jesus runter. Und das tun sie dann auch. Langsam, ganz langsam wird der Gelähmte vor Jesus heruntergelassen. Und dann sind die Jünger von Jesus überrascht. Ne? Petrus greift zum Schwert und denkt sich, was ist denn hier los? Ne? Müssen wir mal eingreifen. Thomas zweifelt, ob das vom Herrn ist, ne? Ob das wirklich vom Herrn ist. Judas denkt an die Kosten. Ne? So, er denkt, was wird das kosten? Jetzt ist das Dach kaputt, vielleicht muss Jesus dafür auch auskämpfen, hat schon seinen Geldbeutel rausgeholt, können wir das bezahlen? Und wahrscheinlich war der Hausherr auch nicht so begeistert. Ne? Weiß nicht, wenn hier einer auf die Idee kommen würde, sowas zu veranstalten, was die Gemeindeleitung dann dazu sagen würde. Ne? Also, kann man das Loch da in der Decke bezahlen? Wird das gut gehen? Aber Jesus macht was anderes. Der sieht die Männer, der sieht die vier Männer, der sieht den Gelähmten, aber dazu komme ich später. Was ich glaube, was wir von dieser Geschichte mitnehmen können, dass es ein unbezahlbarer Schatz ist, wenn wir solche Menschen wie diese vier Männer in unserem Leben haben, die uns tragen, die uns ertragen, uns und unsere Lähmung, uns und unsere Schwächen. Ne? So, ich bin so dankbar für Sarah, ne? So, dass ich nicht allein durch die Welt gurken muss, so mehr. Dass da jemand ist, der meine Schwächen, meine Macken erträgt. Ne? So, das ist echt so kostbar und so wertvoll, dass es andere Menschen gibt, die das tun. Es ist ein kostbarer Schatz, wenn es Menschen gibt, die uns auch immer wieder zu Jesus bringen. Ne? Egal, was es an Kraft, an Zeit, an Mut, an Kreativität kostet, ne? Die einfach nicht aufhören zu sagen, heute Morgen ist Gottesdienst, ich hole dich ab. Ne? Und wenn es der 2000. Umweg ist, ganz egal. So, du bist mir so kostbar und wertvoll, ich pack dich ein, du kommst mit. Und kostbar und wertvoll ist es auch, ne? So, wenn wir andere tragen und ertragen. Ich weiß, dass das nicht immer einfach ist. Wenn wir sie zu Jesus bringen, mit ihren Lähmungen und Schwächen, mit ihren Macken und mit ihren Fehlern. Und wenn wir uns das echt was kosten lassen an Kraft, Zeit und Geduld. Ne? Und alle, die in Gemeinde unterwegs sind, die wissen, das kann manchmal ganz schön nervig werden. Ne? Menschen sind manchmal ganz schön anstrengend. Und trotzdem ist es an uns, dass wir uns nicht abbringen lassen, auch von Widerständen nicht. Dass wir Menschen umbeten und aktiv werden, dass wir sie nicht aufgeben und dass wir sie im Vertrauen auf Jesus, dass wir einen Unterschied machen in ihrem Leben. Ich habe heute Morgen noch mal so gebetet. Ne? Ich habe gedacht, die Predigt ist ja eigentlich soweit fertig. Gibt es noch irgendwas, was ich noch mit uns teilen soll? Und das ist ein Wort jetzt für die Lastenträger unter uns. Ne? So, für die Lastenträger, die andere Menschen tragen, die andere Lasten tragen. Ihr braucht das nicht alleine tun. Ne? Das ist nicht in eurer Kraft, in euren Möglichkeiten alleine. Der lebendige, auferstandene Jesus ist durch seinen Geist mit euch und will euch stärken, will euch auch die Kraft geben. Ne? Vielleicht ist das so ein Moment, dass ihr sagt, gerade kann ich nicht mehr. Ich möchte mal Last absetzen. Ne? Das dürft ihr tun, aber ihr dürft wissen, dass ihr wieder anpacken dürft, weil Jesus euch die Kraft gibt. So. Ich weiß, gerade so auf die lange Strecke gesehen, ist das manchmal gar nicht einfach. Aber Jesus, Gottes Geist, der Vater, liebt euch dafür und will euch Kraft geben. Wir machen weiter in unserem Text. Ich habe ja schon gesagt, dass Jesus diese Leute sieht, die den Gelähmten, der durch die Decke kommt, und die vier Köpfe wahrscheinlich, die sich durch das Loch beugen und ganz vorsichtig da an den Seilen ihn runterlassen. Und da heißt es dann in Markus 2, Vers 5, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und jetzt wird es spannend. Jesus sieht die vier und es gibt keine Vorwürfe. Ne? So, Jesus hätte ja auch sagen können, was macht ihr hier, Loch in fremde Decken, ne? Seid ihr noch bei Trost? Ne? Was macht ihr für einen Ärger, für einen Aufruhr? Ich war gerade im wichtigen Predigtpunkt, ne? Und jetzt werde ich von euch hier so unterbrochen. Geht mal nach Hause, benehmt euch mal, sowas macht man nicht. Nein, er schickt sie nicht weg, er meckert nicht. Jesus sieht etwas, Jesus sieht ihren Glauben. Und ich habe mich gefragt, wie sieht man einen Glauben? Vielleicht habt ihr da unterschiedliche Ideen. Ich bin auf die Idee gekommen, dass das was mit der Entschlossenheit der vier zu tun haben muss. Dass sie einen bis zum äußersten entschlossenen Glauben hatten. Jesus sieht, mit welcher Entschlossenheit sie das Dach abdecken. Eine Entschlossenheit, die Vertrauen auf Jesus ausdrückt. Ein Vertrauen darauf, dass Jesus ihren Freund auf der Matte tatsächlich heilen kann. Jesus, du kannst das, wir glauben das. Diesen zu allen entschlossenen Glauben sieht Jesus. Die wilde Arbeit, mit der sie das Dach abdecken. Ich habe noch eine Frage für uns. Könnte man meinen und deinen Glauben sehen? Unsere Entschlossenheit, unser wildes und verrücktes Vertrauen? Das ist jetzt keine Frage, mit der ich irgendwas an eurem Glauben bewerten will, sondern das ist einfach für euch. Ne? Überlegt mal. Ich weiß, dass ich manchmal damit zu kämpfen habe. Und dann sagt er, deine Sünden sind dir vergeben. Die vier lassen ihren Freund auf der Matte durch das Loch in der Decke zu Jesus herunter. Und was dann kommt, überrascht alle. Nochmal, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich weiß nicht in dem Moment, was der Mann auf der Matte gedacht hat. Er liegt da jetzt vor allen Leuten. Vielleicht hat er gedacht, Jesus sagt ein Wort und ich kann aufstehen und ich bin gesund und ich bin heil. Und Jesus, ausgerechnet meine Sünden werden hier vor allen Leuten zum Thema. Boah, ne, so. Genau, will man nicht wirklich. So, und überhaupt reden fromme Christen nicht zu viel über Sünde. Irgendwann ist doch auch mal gut. Was ich denke ist aber, dass Jesus hier den Mann sieht und ihn tiefer und umfassender heilen will, als er selbst und seine Freunde sich irgendwie vorstellen können. Damals war nämlich die Vorstellung zur Zeit Jesu, dass Krankheit immer was auch mit Schuld und Sünde zu tun hat. Immer auch was mit Trennung von Gott, mit irgendeiner Dunkelheit, mit irgendeiner Schuld, mit irgendeiner Sünde im Leben. Und ist die Krankheit, ist die Lähmung nicht auch eine Strafe von Gott? Jesus sieht das Vertrauen der Männer, des Mannes, und die Heilung beginnt tief innen drin. Sie beginnt dort, wo alle annehmen, dass der Mann festhängt, bei seiner Lebensschuld, bei seiner Sünde vor Gott. Und Jesus nennt diesen Mann, hört ganz genau zu, er nennt ihn Sohn. Sohn, das bedeutet, du bist ein Sohn Gottes. Und das bedeutet, da wo Leute dich irgendwie getrennt haben wollen von Gott, spreche ich dir zu, du bist ein Sohn. Du bist Sohn Gottes. Tochter Gottes, Sohn Gottes, Schön, dass du heute Morgen hier bist. Schön, dass du heute Morgen hier bist. Und mein Sohn, ich, Jesus, der Sohn Gottes, habe die Autorität, dir deine Sünden zu vergeben. Dir ist vergeben. Du bekommst einen Neuanfang. Heute ist der Tag deiner Heilung. Wie schön. Und vielleicht überlegt man aber doch, was für Sünden kann ein Gelähmter tun? Ne? So. Alle Sünden, wo man irgendwie für laufen muss, wahrscheinlich irgendwie schwierig. Aber Jesus wusste, für eine ganze Reihe von fiesen Sachen, die das Leben echt kaputt machen und verhageln können, muss man nicht unbedingt laufen können. Du kannst arrogant sein bis zum Abwinken, ohne laufen zu können. Du kannst lieblos sein. Du kannst eine Kritiksucht haben. Du kannst negative Gedanken haben. Du kannst ein hartes Herz haben. Du kannst Bitterkeit und Frust in deinem Leben schieben, ohne dass du laufen musst. Das geht so ganz prima. Das kann dein Leben echt fertig machen. Und Jesus vergibt. Und das Schöne ist, diese Geschichte ist nicht zu Ende mit der Vergebung. Diese Vergebung geht auch heute. So. Jesus sagt dir und mir auch heute, wenn da was ist, ich vergebe dir so gerne, ich schenke dir so gerne einen Neuanfang. Ich heile dich so gerne von innen heraus. Wir tun uns ja manchmal auch ganz schwer mit unserer dunklen Seite, mit dem, was unser Leben kaputt macht. So, wir verheimlichen das lieber. So. Ich habe in den letzten Tagen so ein Buch gelesen, wo es auch darum ging, mal Farbe zu bekennen, mal sein Leben anzugucken und sagen, was nicht so gut läuft. Damit meine ich nicht Selbstzerfleischung, aber wirklich mal zu sagen, hey, ich weiß schon, das läuft nicht so. Das läuft nicht so gut. Aber Jesus guckt uns an und sieht uns und sagt, Sohn, Tochter Gottes, komm, ich möchte dir vergeben. Ich möchte dir einen Neuanfang schenken. Das gilt auch heute Morgen. Und wenn du gleich das Abendmahl feierst, dann darfst du das so ganz bewusst feiern, dass dir vergeben ist. Auch das, was letzte Woche dazwischen gekommen ist. Das Böse, das Dumme, das Dunkle. Und dass es einen Neuanfang für dich gibt. Und dann wechselt Jesus nochmal seinen Blick und spricht nochmal ein paar andere Leute an. So, ich habe diesen Predigtpunkt überschrieben, Jesus und die Bedenkenträger. Die Bedenkenträger, Markus 2, 6 bis 10. Doch einige Schriftgelehrten, die dabei saßen, dachten, wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, warum macht ihr euch in eurem Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Es gibt da in dieser Menschenmenge ein paar ganz besondere Menschen, ein paar ganz besondere Zuschauer, Zuhörer. Sie werden hier als die Schriftgelehrten bezeichnet, Theologen, so der damaligen Zeit. Sie hatten sich besonders gute Plätze besorgt und sie achteten auf jedes Wort, das Jesus ihnen sagte, jede Geste. Es wurde alles ganz genau kritisch analysiert. Sie waren sehr kritisch auf der Höhe. Sie waren dabei. Ach ja, übrigens, diese Leute hatten keine Freunde mitgebracht. Und gesagt, hier ist Jesus, der kann dich heilen. Sie trugen keine Matte, die trugen was anderes. Die trugen Bedenken. Sie wollten niemanden zu Jesus bringen, weil sie nicht an Jesus glaubten, weil sie nicht glaubten, dass er heilen und gesund machen kann. Sie warteten eher darauf, dass Jesus einen Fehler macht. Und dann kam der Fehler. Jesus vergab Sünden. Und das ging eigentlich gar nicht. Sowas darf ja eigentlich gar keiner. Das darf nur Gott. Sie wussten nicht, sie konnten es nicht glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Aber das durfte für die Schriftgelehrten nicht sein. Es konnte nicht sein. Das war Gotteslästerung. Ganz schlimm. Jesus sieht diese Menschen. Also er bekommt auch mit, was die denken. Irgendwie hat er das gesehen, vielleicht an ihren Gesichtern. Ich weiß es nicht, ob die Nase gerümpft haben. Keine Ahnung. Jesus sah, was sie dachten und er konfrontiert sie. Und er beweist ihnen, ich bin von Gott gesandt, ich bin Gottes Sohn und ich kann Menschen umfassend Heilung bringen. Ich habe die Autorität dafür. Ich bringe Heilung für das Innen und ich kann und ich will auch Lähmung heilen. Und er lädt sie ein. Er wirbt auch um sie. Er sagt, ihr Schriftgelehrten, ihr Theologen, kommt raus aus eurer Kritikecke. Wagt Vertrauen, wagt Liebe, folgt mir nach, ändert euer Denken. Und auch das kann ja passieren, wenn du im Gottesdienst sitzt. Ne? So. Also ich kenne das ja ein bisschen. Ne? So. Ich bin auch schon auf Menschen gestoßen, so bei meinen Predigtgeschichten, so, wo ich wusste, die sind jetzt nicht da, sehr wohlwollend. Ne? Die gucken irgendwie, dass ich irgendwas verkehrt mache. Das habe ich auch schon erlebt. Ja, wer auf Jesus trifft, der kann mit Herausforderungen rechnen. Ne? Du kannst heute Morgen auch mit Herausforderungen rechnen. So an den Punkten deines Lebens, wo Jesus dir sagt, hey, komm raus aus deiner Ecke. Ne? Vielleicht ist das nicht die Ecke der Kritik, aber irgendeine andere Ecke, in der du dich verzogen hast. Wo er dich konfrontiert mit deinem alten Denken, mit deiner alten Haltung. Das kann auch uns passieren. Jesus sieht diese Bedenkenträger und die liegen auch irgendwie auf einer Matte. Die sind auch irgendwie gelähmt. Und er will sie da raus haben. Er steht nicht in der Geschichte genau, was später mit ihnen geworden ist, wie die darauf reagiert haben, als die Geschichte weitergeht. Und die Geschichte geht weiter. Jesus heilt umfassend. Markus 2, 11 und 12a. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Jesus wendet sich wieder den Menschen zu, den er umfassend heilen will. Er wendet sich von den Bedenkenträgern ab zu dem Mann auf der Matte. Und er gibt ihm eine klare Ansage. Und das muss man sich auch mal so, könnt ihr euch mal so auf eurem Herzen, in den Gedanken so drüber nachdenken. Er macht eine klare Ansage. Er sagt zu einem Gelähmten, steh auf. Ja, nee, aufstehen ist eigentlich nicht. Ne? Geht nicht. Er sagt das zu einem, der noch nie auf seinen eigenen Füßen gestanden hat. Roll deine Matte zusammen und geh nach Hause. Geh nach Hause. Und das Interessante ist, also Jesus packt dir nicht auf, reißt dir nicht auf, sondern sagt, steh auf, das ist dein Part. Vertraust du mir, dann wag es, steh auf, steh auf. Aufstehen, sich aufrichten und dann stand der Mann tatsächlich auf seinen eigenen Beinen. Das steht da so in einem, zwei Sätzen. Und das ist für den Mann eine ganze Welt, ne? Eine ganz neue Welt, ein ganz neues Leben. Ich kann stehen, ich bin nicht mehr gelähmt. Die Krankheit ist weg, das, was mein Leben ausgemacht hat, ist nicht mehr da. Diese blöde Matte, auf der ich mein ganzes Leben zubringen musste, war, kann ich zusammenrollen. Die kann ich irgendwann so als Erinnerung an Gottes große Taten, kriegt die eine besondere Ecke irgendwie in meinem Haus, ne? Vielleicht so. Vielleicht verbrenne ich die auch, keine Ahnung. Irgendwas. Und seine vier Freunde vom Dach kommen ganz schnell runter und zusammen gehen sie voller Freude, voller Dankbarkeit nach Hause. Ne? Da, wo sie so schwer getragen haben, müssen sie keinen mehr tragen. Die können jetzt Party machen. Die können jetzt Gott loben und preisen. Fünf Männer im Partymodus. Und einer davon hat seine Matte zusammengerollt. Ganz ehrlich, ich weiß, das ist so in unseren Zeiten nicht so wie bei Jesus ganz oft. Ne? So, dass wir in unseren Gottesdiensten erleben, dass einer seine Matte zusammenrollen kann und nach Hause geht. Aber ich wünsche mir das. Ich wünsche mir, dass wir das wieder erleben. Dass das auch eine Realität wird für uns. Ne? Dass wir für Menschen beten und sie werden gesund. Ne? So. Und dass wir es trotzdem immer wieder tun und wagen. So, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass da, wo es so Matten gibt in unserem Leben, dass Jesus uns hilft, sie zusammenzurollen, dass wir uns aufrichten lassen neu und dass wir in Bewegung kommen. Dass da, wo so Lähmung ist in unserem Leben, so auch im übertragenen Sinne, dass wir aufgerichtet werden und neues Leben bekommen. Das wünsche ich mir, dass wir das erfahren und erleben, dass das möglich ist. Und das ist möglich. Manchmal ist es ein Prozess und manchmal ist es so von jetzt auf gleich. Ich komme zum Schluss. Ich habe, glaube ich, schon lang genug geredet, aber ich komme jetzt mal zum Schluss. Da lobten sie alle Gott, so etwas haben wir noch nie gesehen. Markus 2, Vers 12. Ne, das riefen die Leute. Die Menschen sehen das und verbinden das Wunder durch Jesus mit Gott. Ne? So. Und dann tun sie das Beste, was man tun kann. Ne? Sie machen eine Runde Lobpreis. Ne? Sie loben und ich glaube, die wären auch ein bisschen fassungslos gewesen sein. Ne? Also wenn wir sowas erleben würden, dann wird Annette so und ihre Band auch gleich wieder nach vorne gehen, dann wird ihr einen Lobpreis anstimmen. Ne? Dann würden wir hier auch ein kleines Tänzchen machen. Absolut. Ne? So, weil Gott eingegriffen hat. Wow, prima. Und weil man sowas noch nicht erlebt hatte. Ich wünsche uns, dass wir immer wieder neu Grund zum Loben Gottes bekommen und dass wir es dann auch wirklich durchziehen. Ne? Ich bin kein toller Sänger, ne? So muss ich ehrlich gestehen. Aber ich mache mir manchmal einfach Lobpreis an zusammen mit meiner Frau und dann loben wir Gott für all die großen und kleinen Dinge unseres Lebens. Ne? So, und ich wünsche uns das, dass wir solche Wunder erleben und dass wir Gott loben und preisen können. Auch die Dinge, die wir nicht mehr für möglich gehalten haben. Die wir nicht mehr für möglich gehalten haben. Gott ist ein Gott der Wunder, auch heute. Ich komme zurück zu unserer Frage vom Anfang. Ich bin jetzt nicht Gottes Manager, muss ich zugeben. Ich bin auch nicht sein Social-Media-Berater, aber ich könnte mir vorstellen, wenn du ein Foto mit oder ein Selfie mit Gott willst, dann könnte man sich an diesen vier Männern orientieren. Ne? Die diesen Gelähmten zu Jesus gebracht haben. Dass man anfängt im Gebet, Menschen zu Jesus zu bringen. Ich glaube, das kommt nicht so auf ihre Leistung an, also so nicht auf Leistung und Muskelkraft und Jesus sagt, hier der Stärkste, mit dem mache ich irgendwie ein Selfie, sondern aber ich glaube, was Jesus unwahrscheinlich schätzt, ist Glaube und Vertrauen und Liebe. Ich glaube, das schätzt er ungemein. Ne? So. Und ich kann mir vorstellen, dass Gott sich auch, wenn er heute hier wäre, zu jemandem hingehen würde, den wir gar nicht so auf dem Schirm hätten und sagen, hey, darf ich um ein Foto bitten? Ne? Für mein Portemonnaie, ich habe dich so lieb, ne? Lass uns mal zusammen ein Foto machen. Für die Bedenkenträger unter uns, leg einfach mal deine Bedenken ab. Wag mal Vertrauen, wirklich. Wechsle auf die Vertrauensseite. Trau zu, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er dich liebt. Und dann wage auch mal verrücktes Vertrauen. Rechne mit der Vergebung Gottes immer und immer wieder neu. Ne? So, und wenn das eine Woche mit dem Bibellesen nicht geklappt hat, wisst ihr, was ich dann mache? Dann fange ich in der nächsten Woche neu an. Ganz einfach. Ich mache einen Neuanfang. Ich starte neu durch. Ich probiere es. Steh auf, du darfst heil werden. Tochter und Sohn Gottes sei gesegnet. Amen.